Mit wenigen Strichen erscheint Hisa Takamunakata vor mir. Sein wacher Blick hinter den runden Brillengläsern, die Augenbrauen amüsiert nach oben gezogen, die ein wenig abstehenden Ohren, die vorwitzig den Gesprächen lauschen, ein offener Mann, Anfang 30. Es ist der 16. April 1923, als ihn Otto Dix so zeichnet. Der Maler hat sich eingeschrieben in Munakatas ledergebundenes Gästebuch mit den aufgeprägten goldenen Kirschblüten. Ein Jahr zuvor erst ist Munakata als Beamter der japanischen Nationalbank nach Deutschland gekommen und stürzt mitten hinein in die turbulente Weimarer Republik. Es ist das Jahr der Hyperinflation, das Jahr, in dem Walter Rathenau ermordet wird. Der Stummfilm Nosferatu in den Kinos läuft und Wilhelm Furtwängler erstmals die Berliner Philharmoniker dirigiert. Munakata aber interessiert sich für bildende Kunst, genauer für die absolut abgefahrene Avantgarde. Für die grafischen Bauhauskünstler Schlemmer, Klee und Kandinsky und für die farbenstarken Expressionisten wie Max Pechstein und Emil Nolde. Er kauft im neuen Kunstsalon Alfred Heller, der seit 1922 am Kurfürstendamm eine bescheidene Erdgeschosswohnung als Galerie betreibt. Und er sucht Kontakt zu den Künstlern. Er lädt die Ehepaare Klee und Kandinsky ein und serviert ihnen japanischen Tee. Er zeigt ihnen seine Gemälde an der Wand, den riesigen Kampendonk und vielleicht auch die leuchtende Landschaft des Malers Karl Schmidt-Rottloff mit orangenen Wipfeln und einer schwarzen Sonne vor gelbem Horizont. 1924 kehrt Munakata nach Japan zurück, im Gepäck seine Erinnerungen und die Werke seiner Künstlerfreunde, die er umgehend in Tokio in einer großen Expressionismusausstellung zeigt. Ein Kunstkritiker berichtet damals von diesem Ereignis in der Tokioer Tageszeitung. Der Artikel verschwindet im Archiv, 100 Jahre lang, bis ein Forscherteam aus Deutschland danach sucht und zwischen all den japanischen Schriftzeichen plötzlich ein Bild entdeckt, eine strahlend schwarze Sonne, die ein ganzes Jahrhundert überdauerte, bis heute.
Woher kommt die Kunst? Ein Podcast von Ketterer Kunst mit Tanja Beutin und Agnes Thum.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts, der die Frage danach stellt, woher die Kunst eigentlich kommt. Und das bedeutet nicht nur, wer sie einst erdacht oder im Atelier gemalt hat, sondern auch, wer sie wann zum ersten Mal gekauft und besessen hat, wer sich genau in dieses Werk verliebt hat und durch welche Hände es gegangen ist. Denn in den Bildern spiegelt sich nicht nur die Kunstgeschichte, sondern auch die jeweilige Zeit. Und darüber hinaus auch die persönlichen Schicksale der Sammlerinnen und Sammler. Und manchmal nimmt so eine Geschichte auch eine völlig überraschende Wendung, wie wir gleich sehen werden. Wie immer freue ich mich sehr auf unser Gespräch, liebe Agnes Thum. Ich bin Tanja Beutin, Kunstjournalistin. Du Provenienzforscherin bei Ketterer Kunst in München. Und wir unterhalten uns heute über ein wunderbares Werk, über das leuchtende Bild des expressionistischen Malers Karl Schmidt-Rottloff. Junger Wald und Sonne, gemalt im Jahr 1920. Und das Bild hat eine wirklich weltumspannende Geschichte, wie ich von dir schon vorab gehört habe. Nach dem Verbleib dieses Bildes habt ihr nämlich überall buchstäblich bis in die letzten Winkel des Globus gesucht. Und an der Wiederauffindung waren besonders viele Menschen diesmal beteiligt, oder?
Ja, absolut. Das war eine große, kontinentübergreifende Recherche, die wir hier gemacht haben. Und ich freue mich sehr, liebe Tanja, dass ich dir ein bisschen davon berichten darf, denn ich freue mich immer, wenn sich jemand für meinen Beruf interessiert.
Und ich frage immer sehr gerne nach.
Dann passt das doch gut zusammen. Junger Wald und Sonne ist mein persönliches Lieblingsbild von Karl Schmidt-Rottluff. Ich finde es absolut großartig. Und umso erstaunter war ich, als es zu uns kam und wir festgestellt haben, es hat überhaupt keine historische Provenienz. 1981 im Kunsthandel aufgetaucht und davor einfach gar nichts.
Das ist unglaublich bei so einem Bild, das so leuchtend starke Farben hat und tatsächlich auch heute noch immer noch knallt. Vielleicht schauen wir uns das zuerst einmal an und beschreiben das auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ganz schön groß, auch fast einen Meter breit. Und man sieht ganz viele kleine rote und orangefarbene Flammen züngeln. Das ist aber, glaube ich, der junge Wald, den Karl Schmidt-Rottloff da gemalt hat. Und dazwischen ragen drei so dunkle Baumstämme hervor, bisschen kahl. Wahrscheinlich sind das Kiefern. Am Himmel strahlt eine schwarze Sonne vor neongelbem Himmel. Also ich finde, das sind schon ganz schön viele Kontraste. Das wirkt sehr, sehr bewegt, sehr aufgewühlt, ein bisschen postapokalyptisch fast auch. Das Bild entsteht nach dem Ersten Weltkrieg. Schmidt-Rottluff war in Russland stationiert und es gibt von ihm, das finde ich ganz interessant, ein ganz ähnliches Bild, Sonne über dem Pinienwald. Das ist eben davor, 1913 entstanden und das sieht ganz anders aus, also viel harmonischer, die Farben sind viel ausgeglichener und die Sonne dort ist weiß. Und Hier hat man eine ganz schwarze Sonne. Wo und bei welcher Gelegenheit hat Schmidt-Rottluff dieses Bild denn gemalt?
1920 im Sommer war Schmidt-Rottluff das erste Mal in Pommern, in Jährshöft, und hat in diesem Kontext dieses Werk auch angefertigt. Und was du ja angesprochen hast, ganz klar wird hier die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg verarbeitet in dieser apokalyptischen Landschaft mit diesem schwefelgelben Himmel, der schwarzen Sonne, diesen wie verbrannten Baumstrünken. Man kann förmlich erahnen, dass hier auch die Schlachtfelder wieder in seinen Kopf gekommen sind. Und zugleich bekommt das aber so was Kosmisches durch diesen Fokus auf die schwarze Sonne. Das ist ziemlich sicher ein Symbol für den Willen, sich neu zu ordnen nach dieser Kriegserfahrung. Mhm. Dass Schmidt-Rottluff sich eben auf die Sonne und Mond ganz stark auch in seiner Kunst dann konzentriert hat, auf die Weltordnung, die eigentlich besteht.
Mhm. Und die ins Wanken geraten war. Richtig. In der Zwischenzeit. Jetzt hast du gesagt, dieses Bild ist erst in den 80er Jahren aufgetaucht. Wie gehst du damit um, um die Lücke zu füllen und die Geschichten zu recherchieren?
Wir haben natürlich als erstes im Brücke-Museum nachgefragt, denn dort liegt bekanntlich der Nachlass von Carl Schmidt-Rottluff. Mhm. Und dort gibt es einen sehr interessanten Fotobestand. Und zwar sind das Fotografien von den Werken Schmidt-Rottluffs, die auf Pappkarten aufgezogen sind. Und auf den Rückseiten finden sich Hinweise auf Provenienzen, auf historische Eigentümerinnen und Eigentümer. Mhm. Und dieses Konvolut ist wahrscheinlich in den 1920er Jahren entstanden, und zwar von Rosa Schapire.
Oh, das musst du mal erklären. Wer ist das denn? Das ist nämlich eine sehr interessante Frau.
Absolut. Rosa Schapire war eine ganz enge Freundin von Carl Schmidt-Rottluff, war eine Förderin der Brücke-Künstler, eine der ersten Frauen, die in Kunstgeschichte promoviert wurde tatsächlich. Mhm. Denn es war ja nicht üblich, dass Frauen auch den Doktor machen durften in Kunstgeschichte. Lebte in Hamburg und hat sich eben sehr bemüht um die Künstler der Brücke und hat gerade Schmidt-Rottluff sehr stark unterstützt und hat angefangen, sie war ja Wissenschaftlerin, eine Art Werkverzeichnis vorzubereiten.
Sehr vorausschauend, schon zu früh.
Mhm. Absolut. Und das sind diese Fotokarten. Das heißt, sie klebt sich das Foto auf und schreibt auf die Rückseite, wer ist der Besitzer?
Schwarz-weiß natürlich.
Selbstverständlich schwarz-weiß. Und von diesem Bild, Junger Wald und Sonne, gab es in diesem Archiv auch eine Fotokarte.
Treffer.
Ja. Und die hat Frau Remm vom Brücke-Museum gefunden und hat sie uns zur Verfügung gestellt. Nur was da drauf stand, hat uns erstmal verwirrt, denn da stand Besitzer Dr. Matthäus Berlin.
Das heißt für dich?
Alarmglocken, denn das ist ein jüdischer Name.
Okay, du hast also einen jüdischen Vorbesitzer. Das heißt, war das Werk schon für die Auktion vorbereitet zu dieser Zeit?
Ja, das war auch bereits für die Auktion vorbereitet, denn es war sogar schon kurz vor Drucklegung tatsächlich, dass diese Fotokarte noch kam und wir diese neue Information bekommen haben. Und wir haben es dann aus dem Katalog ganz schnell natürlich herausnehmen lassen und haben eine Recherche begonnen.
Das kann mit dieser Provenienz überhaupt nicht verkauft werden. Das ist ganz klar. Es muss geklärt werden, woher es kommt, wer es hatte und wer es womöglich verkaufen musste.
Richtig.
Das ist jetzt dein Ansatz gewesen. Das heißt, du hast erstmal nach der Familie Matthäus recherchiert.
Genau. Denn wir hatten den Verdacht, es könnte sich um NS-Raubkunst handeln. Und wir wussten auch, es gibt einen berühmten Kunstsammler namens Matthäus, Max Matthäus. Mhm. Allerdings hatte der keinen Doktor. Und wir haben dann auch mit der Anwältin gesprochen, die die Sammlung Max Matthäus vertritt, die auch gesagt hat, er kann es eigentlich nicht sein. Es passt nicht, er hat den Doktor nicht. Sie glaubt auch, es muss jemand anderer sein.
Also, ein Dr. Matthäus.
Ein Dr. Matthäus. Also sind wir losgezogen und wir wussten ja, Berlin, Dr. Matthäus, 1920er Jahre.
Erscheint mir schwierig.
Nö, wir haben ja Adressbücher, Telefonbücher, da kann man ja erstmal suchen. Also so schwierig ist das tatsächlich gar nicht, wenn wir die Stadt dazu haben und wenn der Name doch so speziell ist, dass es jetzt nicht gleich 50 gibt. Und tatsächlich gibt es nur zwei Dr. Matthäus, Vater und Sohn, Salo und Kurt. Das waren zwei Gynäkologen, die zusammen in Berlin lebten, auch zusammen praktizierten in einer gemeinsamen Praxis. Jüdische Ärzte, die auch tatsächlich Brückekunst hatten. Wir wissen von Pechstein-Gemälden, die auch in dieser Sammlung waren.
Tatsächlich, jetzt stellt sich die Frage, sie hatten das Bild, mussten sie es womöglich verkaufen, unter Druck.
Richtig. Und wir haben keinen Stein auf dem anderen gelassen. Wir haben wirklich überall gesucht, alle Akten gewälzt. Wir haben keine Spur von diesem Werk gefunden.
Was ist denn mit den Vater und Sohn Matthäus passiert?
Die konnten zum Glück recht früh fliehen. Bereits 1933 und 1934 sind sie in die USA geflohen, nach Buffalo, und konnten sich dort dann auch wieder eine Existenz aufbauen, konnten zu dieser frühen Zeit auch noch die medizinische Ausrüstung mitnehmen ins Exil und haben dort wieder gemeinsam als Ärzte praktiziert.
Und womöglich das Bild mitgenommen.
Womöglich, das dachten wir auch. Wir hatten dann Kontakt aufgenommen mit der Erbin von Kurt Matthäus. Kurt war der Sohn und er verstarb ohne direkte Nachkommen. Die Sekretärin seines Anwaltes war seine Erbin. Und hier haben wir mit Hilfe des HCPO in New York.
Wer ist das?
Das ist das Holocaust Claims Processing Office. Das ist beim Staat New York angesiedelt. Eine Einrichtung, die unentgeltlich den Opfern oder Nachfahren der Opfer von NS-Verfolgung hilft. Diese unterstützt bei möglichen Anspruchstellungen bezüglich verlorener Kunstwerke beispielsweise. Und da haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit. Das heißt, wenn ich Erben beispielsweise in den USA suche, dann melde ich mich oft dort und sage, ich suche diesen oder jenen. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Könnt ihr den Kontakt herstellen? Und so war das auch in diesem Fall.
Gut, du hast angefragt, aber?
Leider eine Niete. Es wusste niemand etwas über das Bild, es war vollkommen unbekannt.
Was macht man denn in so einem Fall? Also man hat eine Lücke, man hat einen Wohlbesitzer, der das Bild aber ja irgendwie verliert. Das ist natürlich ein schwieriger Fall, gerade in den 30er Jahren.
Ja, wir hatten noch einen kleinen Hinweis. Und zwar gibt es ein erstes, sehr rudimentäres Werkverzeichnis von Karl Schmidt-Rottluff aus dem Jahr 1956 von Will Grohmann. Und dort stand bei diesem Werk Privatbesitz Japan. Aber sonst
nichts. Also dieses Bild soll in Japan gewesen sein.
Richtig. Und sonst stand aber nichts weiter dabei. Und ich habe mir dann den Nachlass von Will Grohmann angesehen, dachte mir, ich muss doch irgendwas finden, wo er diese Information her hatte, und fand tatsächlich nur einen Zettel, auf dem stand Japan Fragezeichen in die Richtung. Also es war nur so, als hätte er bei einem Telefonat das kurz hingeworfen und war sich auch nicht sicher. So erschien es mir. Und ich hielt das dann eigentlich schon für einen Irrtum. Ich mir dachte, gut, es gibt überhaupt keinen Nachweis dafür, wir haben keine Belege, wie soll denn Schmidt-Rottluff bitte nach Japan gekommen sein?
Genau, wie soll dieses Bild nach Japan gekommen sein?
Ich hielt es für einen absoluten Irrtum, nachdem das Werk ja dann auch im Westen in den 80er Jahren wieder aufgetaucht ist.
Ah, das wusste man.
Ja, aber wir waren natürlich verzweifelt, denn wir hatten ja nichts in der Hand und das war ja furchtbar. Und dann hat meine liebe Kollegin Sabine Diesterheft in meinem Team die Japan-Spur weiterverfolgt und hat das großartig gemacht, denn Sabine ist nicht nur sehr charmant, sondern auch sehr hartnäckig.
Das muss man, glaube ich, sein in so einem Fall,
Und die Kombination ist wichtig und das hat Sabine wirklich idealtypisch in sich vereint. Und Sabine Diesterheft hat dann, ich glaube, ganz Japan aufgescheucht mit diesem Fall.
Zumal man ja wusste, dass es in den 80er Jahren in Westeuropa aufgetaucht ist.
Richtig.
Also wie suche ich ein Bild, ein einzelnes Bild in Japan, bitte?
Ja, das war wirklich Verzweiflungstat. Anders kann man es gar nicht sagen. Das heißt, wir haben einfach dieses Bild kreuz und quer in der Gegend herumgeschickt. Sabine hat Museen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, alle, die sie irgendwie finden konnte, wo sie das Gefühl hatte, die könnten sich irgendwie mit Expressionismus und Europa auskennen, alle hat sie angefragt.
Okay, ihr habt dieses Bild quasi durch ganz Japan geschickt.
Richtig. Und tatsächlich sind wir auf sehr, sehr freundliche und sehr hilfsbereite Menschen gestoßen, die uns aber eigentlich immer nur gesagt haben, es tut uns leid, wir können da nicht helfen. Wir wissen auch nicht, wem das gehört haben könnte. Natürlich, wir hatten eigentlich auch nichts anderes erwartet.
Ist ja auch eine lange Zeit. Also wer soll überhaupt über dieses Bild noch irgendwas wissen?
Ja, natürlich. Und das ist ja doch auch eine sehr vage Anfrage. Hier, ich habe ein Gemälde, das war irgendwann in Japan. Wem gehört, könnte das gehört
irgendwo
haben?
Irgendwo in Japan.
Ja, irgendwo. Keine Ahnung, Stadt, ich weiß es nicht. Aber dann, tatsächlich, hatten wir von einem dieser Forscher, hatten wir schon eine negative Auskunft. Er hat geschrieben, es tut ihm sehr leid, er kann uns nicht helfen, findet es aber sehr interessant. Und Sabine, charmant wie sie ist, hat aber nochmal nachgefragt. Und dann kam tatsächlich eine sehr interessante Rückmeldung, nämlich hätte er noch bekannten Forschern das Ganze vorgelegt und er schickte uns etwas, was wirklich spektakulär ist und das muss ich dir jetzt zeigen, Tanja. Entschuldige, ich muss ein bisschen knistern mit meinem ganzen Aktenstapel hier. Also, da ist es, ich habe es gefunden. Du siehst einen japanischen Zeitungsausschnitt.
Das kann ich kaum glauben.
Ja. Was siehst du noch?
Ich sehe lauter japanische Schriftzeichen, die ich überhaupt nicht entziffern kann. Ich sehe zwei Bilder, eins so hochkant mit so ein bisschen kubischen Formen und rechts davon sehe ich die schwarze Sonne.
Ja.
Das gibt's doch gar
ja,
nicht.
Ja, unfassbar, oder? Ich wirklich, es ist, ich glaube, der Höhepunkt meiner Karriere. Als Sabine angerufen hat und gesagt hat, wir haben's. Denn dieser Zeitungsausschnitt ist aus dem Jahr 1924. Das Gemälde war 1924 bereits auf einer Ausstellung des deutschen Expressionismus in Tokio. Kannst du dir sowas vorstellen?
Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, das ist ja dann offensichtlich ein Bericht über die Ausstellung, dass ausgerechnet dieses eine Bild dann auch noch abgebildet
ja,
wird.
Ja, unfassbar.
Was
unfassbar.
Ist das denn für ein Zufall? Und dass dieser Zeitungsartikel sich irgendwo erhalten hat.
Ja. Und wir wären natürlich nie draufgekommen,
denn
da kommen wir auch mit einer Internetrecherche nicht hin, weil ich beherrsche die japanischen Schriftzeichen nicht und meine Tastatur kann sie auch nicht wiedergeben. Also das war unglaublich und das ist uns durch die große, große Hilfsbereitschaft der japanischen Forschungscommunity zugeflogen, dieser Zeitungsausschnitt. Und es geht noch weiter und zwar wird auch vermutet mit ziemlicher Sicherheit, dass man den Sammler kennt, der dieses Werk nach Japan gebracht hat.
Ach, weil man hat jetzt dieses Bild ja nachweislich, offensichtlich war es in Japan, zumindest 1924, dem Zeitungsartikel nach. Und das heißt jetzt, dass Dr. Matthäus, Vater oder Sohn, dieses Bild nach Japan in einer Ausstellung verschickt haben?
Tatsächlich hatten wir das auch zunächst überlegt, aber es gibt überhaupt keine Verbindung der Familie Matthäus nach Japan. Und die Forscher aus Japan haben uns noch eine andere interessante Information gegeben, nämlich, dass dieses Gemälde 1924 in der Ausstellung die Leihgabe eines japanischen Sammlers war, der wiederum in den 20er Jahren in Berlin war.
Ach, da ja. ist der Link.
Genau. Und zwar Hisataka Munakata. Das war ein japanischer Bankier, der in Berlin unterwegs war, dort in der Kunstszene sehr gut vernetzt war, ein wundervolles Gästebuch geführt hat, in dem also das Who is Who des deutschen Expressionismus seine Grüße und Zeichnungen hinterlassen hat. Und das Interessante ist, dieser Munakata war sehr eng vernetzt und ein Kunde des Kunstsalon Heller, einer kleinen Wohnungsgalerie, die Avantgarde-Kunst vertrieben hat und ausgestellt hat. Und jetzt rate mal, was auf der Rückseite von der schwarzen Sonne zu finden ist.
Ich glaube es nicht. Ein Hinweis.
Ein Etikett von Heller.
Tatsächlich. Ja. Also das heißt, das war das Missing Link.
Ja.
Dann ist es also naheliegend, dass die Familie Matthäus über die Kunsthandlung Heller verkauft hat. Also das heißt, schon sehr früh.
Richtig, vor 1924 auf jeden Fall.
Also das heißt, es ist kein Restitutionsfall. Das heißt, es ist für dich, es ist kein erzwungenermaßen verkauftes Bild, das dann
genau.
irgendwie restituiert werden müsste.
Genau, der Ausgang aus der Sammlung erfolgte dann bereits vor 1933. Das heißt, diese Spur müssen wir nicht weiter verfolgen, haben aber viel gelernt über
eine die Familie.
Familie.
Mhm. Wunderbar. Also wie müssen wir uns denn den Herrn Munakata vorstellen, einen japanischen Bankier aus Tokio, der in Berlin für 2 Jahre wohnt und lebt und dort Kontakt aufnimmt zur absolut künstlerischen Avantgarde? Was war das denn für ein Typ? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Ja, sehr viel wissen wir nicht über ihn. Er war aus beruflichen Gründen in Berlin und hat sich aber offenbar sehr interessiert für den Expressionismus, für die Avantgarde-Kunst. Denn einen kleinen Austausch diesbezüglich gab es ja bereits vor dem Ersten Weltkrieg über die Sturmgalerie über Herbert Walden. Gab es bereits diese Kontakte Berlin und Japan.
Ja.
Und während des Ersten Weltkriegs naturgemäß nicht, denn dort standen Japan und Deutschland auf den zwei Seiten der Frontlinie. Aber danach ist das eben wieder losgegangen. Das heißt, es gab einen Austausch, sowohl japanische Künstler, die in den Westen gekommen sind, die dort ihre Grand Tour gemacht haben, beispielsweise auch Paris besucht haben, kamen dann auch in
Das war eine richtige
vorbei.
Mode auch. Das,
ja.
Ja.
Und eben auch Japaner, die beruflich in Berlin waren. Also es gab dieses Interesse auch an einem künstlerischen Austausch. Und was man ja auch sagen muss, wenn du dir das Gemälde nochmal anschaust, man sieht ja ganz deutlich, was hier auch ein Einfluss war für Schmidt-Rottluff. Nämlich die japanische Kunst, die japanischen Farbholzschnitte. Das ist ja eine Kunstrichtung, die die Moderne eigentlich erst hat entstehen lassen. Bereits im 19. Jahrhundert in Frankreich. Denk an Van Gogh oder denk an Gauguin.
Ja.
Das wäre nicht denkbar gewesen ohne den Einfluss der japanischen Farbholzschnitte. Das nennt man Japonismus.
Ja, genau.
Diese
die Künstler haben sich auch drauf bezogen.
Genau. Und genau das sieht man ja auch, dass das hier seine Spuren hinterlassen hat. Also man kann sich doch gut vorstellen, dass der japanische Sammler bei diesem Werk sofort eine innere Verbindung auch gespürt hat.
Das heißt, es ist eine wechselseitige Beeinflussung.
Ja.
Karl Schmidt-Rottluff war beeinflusst von japanischen Farbholzschnitten und das in seinem Gemälde hat sich das niedergeschlagen. Und der japanische Sammler entflammt daraufhin, was man sich bei diesem Bild tatsächlich mit den vielen Flammen gut vorstellen kann, verliebt sich in dieses Bild. Und nimmt es mit nach Japan zurück. Jetzt möchte ich aber noch einmal kurz auf dieses Gästebuch kommen, weil das ist ganz unglaublich. Da haben sich ja die ganzen Künstler der damaligen Zeit eingetragen in Munakatas Gästebuch. Dix und Klee und Kandinsky, die tatsächlich zum Tee da waren. Und Munakata schreibt in seinen Erinnerungen an Kandinsky und Klee.
Als ich Kandinsky kennenlernte, war er schon 58 Jahre alt. Aber er hatte ein jugendliches, ruhiges Auftreten. Er wirkte eher wie ein Gelehrter oder ein Firmenchef als ein Künstler. Ich fühlte mich wohl und bat ihn zur Erinnerung, ein Bild in meinem Notizbuch zu zeichnen. Am Bauhaus lernte ich neben Kandinsky auch Klee, Moholy und Muche kennen. Und später lud ich die Ehepaare Kandinsky und Klee zum Tee ein. Im Vergleich zu Kandinsky, der den Eindruck von Harmonie und Ausgewogenheit vermittelte, war Klee ein stiller Maler oder Musiker. Andererseits war er irgendwie scharfsinnig und strahlte eine gewisse Strenge gegenüber sich selber aus.
Also die Ehepaare Klee und Kandinsky kamen zu Besuch in die Berliner Wohnung und haben dort Tee bekommen und sich die ganzen Kunstwerke angesehen, die der Bankier stolz vorgezeigt hat. In einer anderen Quelle habe ich gelesen, ist die Rede von einem riesigen Kampendonk. Und es war ja eine ganz beachtliche Sammlung, die der innerhalb von 2 Jahren zusammengetragen hat und tatsächlich mit nach Japan wieder zurückgenommen hat.
Ja, absolut spektakulär. Und wenn man sich vorstellt, dass vielleicht Kandinsky auch unter diesem Schmidt-Rottluff-Gemälde saß, das macht es ja auch nochmal wahnsinnig spannend, finde ich, und anschaulich.
Das heißt, ihr seid eigentlich von völlig anderen Voraussetzungen ausgegangen, nämlich von einer jüdischen Provenienz, Dr. Matthäus, die das Bild besessen haben. Und jetzt plötzlich seid ihr in Japan und habt mit diesem Gästebuch des japanischen Bankiers eine unglaubliche Quelle in der Hand und könnt weiter recherchieren.
Ja, ist das nicht spannend, Tanja? Ich finde es
ja,
wirklich unglaublich.
Das ist eine unglaublich ein Plot-Twist, wie man sich besser nicht erdenken könnte.
Und das Allerbeste kommt noch. Wir haben ein Buch herausgebracht, in dem diese ganze Geschichte nochmal ganz ausführlich dargelegt wird. Und zwar sowohl in einem Beitrag von Sabine Diesterheff, die diese Recherche verantwortet hat, als auch von Toshiharu Umuka, der uns die japanische Seite nochmal darlegt. Und noch besser, Open Access. Wir machen den Link in die Shownotes.
Sehr schön. Also dann können wir alle, ihr alle hier, die uns zuhört, könnt das nochmal nachvollziehen. Also ich finde das, glaube ich, auch dieses Gästebuch, finde ich, ist so ein schönes Werk. Also, dass er das aufgehoben hat, die Zeichnungen drin, fantastisch. Klee hat reingezeichnet, so ein kleines Glastier, was ich besonders toll finde. Ja gut, aber zurück zu unserem jungen Wald und Rote Sonne. Das befindet sich jetzt also in Japan. Ihr habt es aufgespürt durch einen wahnwitzigen Zufall, kann man eigentlich sagen, oder? Dass dieser Zeitungsartikel auftaucht und sich da auch noch einer dran erinnert. Aber es ist ja offensichtlich wieder zurückgekommen?
Es kam wieder zurück, es blieb aber bis in die 1980er Jahre in Japan. Die Sammlung von Munakata hat sich nicht geschlossen erhalten, die wurde dann verstreut in den japanischen Kunsthandel und dort landete auch der junge Wald und kam dann eben über eine Auktion 1981 zurück in den Westen.
Mhm. Und ihr habt das angeboten bekommen, in welchem Jahr sind wir da?
Das war 2022 aus der Sammlung Hermann Gerlinger, der wichtigsten Brücke-Sammlung überhaupt.
Und dann habt ihr ja eine ganz schöne Zeit gebraucht, um die Geschichte bis nach Japan und zurück wieder zu verfolgen, oder?
Ja, wie lange hat das gedauert? Zugeben, das hat ein wenig gedauert. Die Auktion, lass mich kurz nachsehen, war 2024, also kannst du rechnen, wir waren beschäftigt.
Das heißt aber, wenn ihr diesen Hinweis jetzt nicht gefunden hättet in Japan, wäre das Bild eigentlich nicht verkäuflich gewesen, oder?
Ja, das muss man sagen. Dann wäre es mit einer jüdischen Provenienz und dann einer Lücke bis nach 1933, ist es eigentlich unverkäuflich.
Mhm. Also ein Zufall, der das Bild erst wieder auf den Markt gebracht hat.
Ja.
Und es wurde verkauft, nämlich am 7. Juni 2024 hier bei Ketterer in München und konnte den Schätzpreis sogar verdoppeln.
Ja, wir sind über 1 Million tatsächlich rausgekommen im Erlös bei diesem Werk. Aber das ist jeden Cent wert. Ich würde was drum geben, wenn es über meinem Sofa hängen würde.
Aber ich vermute auch, dass die Geschichte da nochmal dazu beigetragen hat, weil die ist wirklich ganz besonders bezaubernd.
Auf jeden Fall.
Und vielen Dank, dass du sie uns erzählt hast, dass ihr alle wieder mit dabei wart. Und vielleicht bekommen wir das Bild ja irgendwann auch mal wieder in der Öffentlichkeit zu sehen, wenn der Sammler oder die Sammlerin es ausleiht. Das wäre doch wunderbar.
Das wäre sehr schön.
Ganz vielen Dank.
Ich danke dir, liebe Tanja, und euch allen fürs Zuhören.
Auch in den nächsten Folgen von Woher kommt die Kunst? Stehen spektakuläre Kunstgeschichten im Mittelpunkt. Eine enteignete Villa in Berlin, eine verschollene Sammlung und ein Selbstmordversuch. Eine falsche Signatur und viele weitere überraschende Wendungen in der Provenienzforschung rund um Werke von Carl Schmidt-Rottluff, Otto Dix, Erich Hecke, Otto Müller und Ernst Ludwig Kirchner. Hören Sie die neuen Folgen, überall, wo es Podcasts gibt. Woher kommt die Kunst? Ein Podcast von Ketterer Kunst mit Tanja Beutin und Agnes Thum.